Also Toiletten sind, also für mich persönlich sind Toiletten der beste Ort der Welt. Na, wie oft ich einfach sage zu meiner Frau, ich gehe mal aufs Klo und sie weiß schon Bescheid, dass ich da nichts mache, außer nur auf der Kloschüssel zu sitzen, angezogen und mal kurz durchzuatmen. Ne? Ja. Also Toiletten abschließen, ein Raum für sich, super gut, herrlich.
Auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Heute sprechen wir über ein Thema, auf das ich mich persönlich extrem freue, denn ich selbst habe es erst vor 4 Jahren rausgefunden, dass ich auch hochsensibel bin. Und seitdem wälzt sich alles, was an Literatur vorhanden ist. Und da ich als Frauenarzt natürlich kein Experte für Hochsensibilität und Hochsensitivität bin, habe ich mir eine Expertin eingeladen. Und ich freue mich wirklich seit Wochen auf dieses Gespräch, denn jetzt geht es auch mal darum, dass ich noch was lerne und vor allen Dingen auch über mich was erfahre. Und ihr werdet natürlich auch ganz viel erfahren. Nina Brach ist bei mir zu Gast und wir sprechen heute darüber, was Hochsensibilität eigentlich ist, wie man das Ganze herausfindet, ob es da irgendwelche Tests gibt, wie man damit umgeht. Nicht nur man selbst, wir sprechen ganz viel über uns, denn sie selbst ist auch hochsensibel und ich bin es auch. Wir sprechen über alltägliche Situationen, die uns Partnerinnen und Partner manchmal an die Grenzen bringen, auch im Familienleben. Und wir sprechen auch darüber, wie sich Hochsensibilität bei Kindern zeigt. Wenn du das Gefühl hast, ja, meine Tochter, mein Sohn, die könnten ja auch in die Richtung gehen. Wie kriegst du das raus? Was sind da für ganz klassische Merkmale? Ja, und wie könntest du dann damit umgehen? Und ein ganz wichtiger Faktor, wir sprechen nicht nur über die negativen Aspekte, die es unterm Strich natürlich auch hat, sondern eben auch über die positiven Aspekte der Hochsensibilität und ich freue mich jetzt auf das Gespräch und ich hoffe ihr auch. Also starten wir rein mit Nina Brach in das Thema Hochsensibilität. Und da sitzt sie. Hallo Nina.
Hallo Konstantin.
Ich bin sehr froh, dass du hier mit mir vor der virtuellen Kamera sitzt und wir uns über dieses Thema unterhalten. Und für alle, die dich nicht kennen, darfst du dich jetzt mal kurz vorstellen und vor allen Dingen mal erzählen, warum ich eigentlich mit dir über dieses Thema spreche und nicht mit irgendwem anders.
Yes. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen quatschen über auch mein Herzensthema Hochsensibilität. Ich bin Nina, ich bin 40 Jahre alt, habe 2 Kinder und bin Coachin für hochsensible Menschen. Ich lebe in Berlin mit meiner Familie, arbeite aber, ich würde sagen, zu 90% online und ja, habe auf Instagram einen Account und ja, habe viele Coachings, viele Gruppenprogramme, auch Einzelsettings, in denen ich eben hochsensible Menschen dabei begleite, ja, die Herausforderungen, die das Thema eben auch so mit sich bringt, denen zu begegnen und damit einfach ein bisschen leichter umzugehen und eben auch die schönen Seiten dessen sehen zu können überhaupt und eben seine Stärken dann auch gut ausspielen zu können.
Ja, da soll es heute auch darum gehen, dass wir jetzt nicht nur über die negativen Dinge, die einen so ein bisschen im Alltag belasten können, besprechen, sondern eben auch so das Positive rausziehen, was ich ja jetzt auch seit 4 Jahren probiere. Also ich kenne tatsächlich von mir erst seit 4 Jahren, also mit 31, habe ich festgestellt, dass ich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit hochsensibel bin und seitdem beschäftige ich mich damit. Und seitdem kenne ich Nina quasi. Sie kennt mich erst seit ganz kurzem. Ich habe sie quasi schon gestalkt und sie mich noch nicht. Deswegen freue ich mich hier extrem, weil es auch mal ein Format ist, wo ich ein bisschen was selber lerne und über mich auch wahrscheinlich noch ein bisschen lernen werde. Und wir fangen das aber ganz basic an, weil vielen wird der Begriff vielleicht so ein bisschen mal über den Weg gelaufen sein. Dadurch, dass es auch medial präsenter wird, was erstmal schön ist. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht als Hype oder Trend oder sowas bezeichnet, weil sowas ist auch mit dem Burnout-Syndrom oder ADHS zum Beispiel passiert und dann wird es immer schnell ins Lächerliche gezogen. Also es ist schön, dass es eine mediale Präsenz hat. Es ist wichtig, dass man drüber spricht und vor allen Dingen versteht, was das ist. Und dann würde ich den Ball zu dir spielen. Wenn du jetzt, wir sitzen jetzt hier in einem Café oder noch besser, hatte ich nämlich neulich die Situation. Ich saß bei meinen Eltern zu Hause, die von Hochsensibilität noch nie was gehört hatten und ich sollte denen das mal erklären. Ich bin jetzt der Vater und du müsstest jetzt mal erklären, was ist eigentlich Hochsensibilität?
Das ist die Klassikerfrage.
Ja, genau, mit der starten wir
und
direkt.
Genau, das, also ich erkläre es immer sehr gerne. man kann sich das vorstellen, als hätte man keinen Spamfilter im Gehirn. Ihr kennt ja alle euer E-Mail-Postfach, das volllaufen würde, wenn es keinen Spamfilter geben würde. Ja? Und bei vielen Menschen, die eben nicht hochsensibel sind, funktioniert das Gehirn einfach so, dass es verschiedene Reize automatisch ausfiltert. Die kommen gar nicht durch. Die werden vom Spamfilter sozusagen abgehalten. Also auf jeden Menschen prasseln die gleichen Reize ein. Aber bei manchen geht einfach mehr durch als bei anderen. Und bei hochsensiblen Menschen ist das eben der Fall. Da gibt es quasi keinen Spamfilter, der was rausschmeißt oder gar nicht erst durchlässt, sozusagen. Ein anderes, finde ich, sehr einsichtiges Beispiel ist so ein, man kann sich vorstellen, so ein Fischernetz. Also ein Netz mit großen Maschen, wo eben mehr durchgespült wird, versus ein Netz mit kleinen Maschen, wo weniger durchgespült wird. Das heißt, es geht einfach um eine erhöhte Sensibilität des Nervensystems, die vorliegt bei hochsensiblen Menschen. Und ja, diese Reize werden eben sehr intensiv wahrgenommen, sehr zum Teil auch wirklich sehr belastend wahrgenommen. Und das ganze Nervensystem funktioniert einfach auf Hochtouren, sage ich mal. Ja,
ja. Genau. Und es geht vor allen Dingen halt um Reize. Und da gibt es ja ganz verschiedene Arten von Reizen, die auf uns so einprasseln. Es gibt akustische Reize, es gibt visuelle Reize, es gibt zwischenmenschliche Reize, es gibt Reize des Geruchssinns. Und ich habe festgestellt, bei den hochsensiblen Menschen, die ich auch so jetzt kennengelernt habe, hat jeder so seinen Bereich, der sehr intensiv wahrgenommen wird und Bereiche, die vielleicht ein bisschen gefilterter funktionieren. Ja. Und das ist also wirklich ein Zustand oder beziehungsweise eine Charaktereigenschaft, die es im Alltag manchmal echt schwer werden lässt und vor allen Dingen, die man lange, lange Zeit nicht so wahrgenommen hat als etwas, was besonders ist, sondern man hat immer das Gefühl gehabt, man ist irgendwie nicht normal. Das habe ich schon früheste Kindheitserinnerung, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht normal. Und an dem Punkt, als ich dann so mit 31 drauf kam, ist dann mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte, ach so, das ist es. Und das war wirklich entlastend, muss man echt sagen. Wichtig zu erwähnen ist auch, Hochsensibilität ist erstmal keine Erkrankung per se. Also es ist jetzt, hat keinen Krankheitswert in dem Sinne. Es ist auch keine Diagnose, sondern es ist eher so eine Charaktereigenschaft. Das muss man sagen. Also wenn du dich nachher, nach der Folge so ein bisschen wiederfindest, heißt das nicht, dass du eine Erkrankung hast oder sowas. Und da sprechen wir gleich nochmal drüber, dass es da ganz viele positive Aspekte auch gibt. Nun darf man auch über Nina sagen, dass du selber hochsensibel bist.
Absolut. Und stolz drauf.
Genau.
Und inzwischen.
Mittlerweile, genau. Und gibt es denn, das wird immer gefragt, gibt es denn dafür Tests? Also wie kriege ich jetzt raus, ob ich hochsensibel bin? Wenn man so ein paar Charakterzüge durchgeht, jeder findet sich an so einem oder zwei Punkten auch selber wieder, obwohl man nicht hochsensibel ist. Gibt es da spezielle offizielle Tests oder ist das so ein Pi mal Daumen?
Also es gibt Tests, die sind, wie wissenschaftlich basiert die sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich halte auch nicht irre viel von Tests. Jetzt habe ich auf meiner Website auch einen, ich habe es nicht Test genannt, sondern Check genannt, weil man eben das Bedürfnis hat nach diesem, oh Gott, ich muss mich jetzt testen, wie zum Beispiel bei einer Hochbegabung. Ne? Das hängt übrigens auch so ein bisschen zusammen. Und wir haben halt einfach das Bedürfnis, das einordnen zu wollen. Ne? Weil auch als ich dieses Wort das erste Mal gehört habe, ist mir eben auch ein Stein vom Herzen gefallen. Und es hat auf einmal so viel Sinn gemacht. Und dann habe ich mich auch erst damit intensiver beschäftigt. Das heißt, es gibt Tests. Es gibt aber jetzt nicht solche Tests wie zum Beispiel bei einer Hochbegabung. Also es gibt keine offiziellen validierten Tests sozusagen, sondern es gibt verschiedene Anbieter, wo man das testen kann. Wie seriös das ist, weiß ich nicht. Ich bin immer eher ein Freund oder eine Freundin davon, wirklich diese Merkmale zu kennen, zu wissen, okay, das könnte in diese Richtung gehen. Aber wie du eben auch schon sagtest, das ist so individuell ausgeprägt. Ich zum Beispiel habe eine sehr ausgeprägte auditive Hochsensibilität und auch mein Geruchssinn ist sehr ausgeprägt. Also ich habe schon zwei Gaslecks erschnuppert in meinem Leben.
Wie so ein Trüffelschwein. Und,
ja, genau. Und alles, was laut ist, ist für mich per se super anstrengend. Also das ist bei mir sehr ausgeprägt. Bei meinem Sohn zum Beispiel ist das nicht so ausgeprägt. Also das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Deswegen halte ich nicht so viel davon, wirklich so einen Test zu machen und sagen, okay, ja oder nein, es gibt da nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt auch verschiedene Graustufen eben dazwischen. Und ich kann ja einfach mal so ein paar Merkmale nennen, die so super, ganz genau. Typisch sind. Ja, also es gibt eben diese 5 Sinnesmerkmale, die wir alle haben. Geruchssinn, das Visuelle, das Kinästhetische, also alles, was kratzig ist auf der Haut zum Beispiel, das ist was ganz Typisches. Das Auditive und auch der Geschmackssinn. Wenn einer oder mehrere von diesen Sinnen sehr stark ausgeprägt sind, also wenn man, wie zum Beispiel mein Kind, ein mikroskopisch kleines Stück Banane im Obstsalat rausschmeckt und dann den ganzen Obstsalat nicht mehr isst. Sowas ist zum Beispiel ein Beispiel oder kratzige Schilder in den Pullovern oder die Nähte an den Socken oder wenn es einem, ich spreche ja zum Beispiel relativ leise und weil ich mich zum Beispiel sehr laut höre. Also das sind auch können Merkmale sein. Das sind so klassische Merkmale der Hochsensibilität. Dann gibt es ja aber auch noch die Hochsensitivität. Das ist eher dieses tief empathisch sein, so einen 6. Sinn haben, ja, so ein Gespür für Schwingungen und Stimmungen zu haben. Das sind eigentlich 2 verschiedene Dinge, kommen aber ganz, ganz oft im Doppelpack und die werden eben auch diese Begriffe sehr oft synonym verwendet. Auch ich mache das oft, weil das eben so oft zusammen auftritt und wahnsinnig kompliziert auszusprechen ist, wenn man Hochsensibilität und Hochsensitivität die ganze Zeit sagen muss. Aber auch das ist was sehr, sehr Typisches, was eben bei vielen hochsensiblen Menschen auftritt. Und das ist auch fast der belastendste Punkt, dieses fehlende Abgrenzungsvermögen, was viele einfach eben nicht so ausgeprägt haben, wo man das Gefühl hat, okay, ich nehme jede Stimmung auf, jede Schwingung auf. Ich komme in einen Raum und weiß, okay, hier ist irgendwas ganz komisch, obwohl ich vorher nicht dabei war. Das ist, würde ich sagen, auch was sehr, sehr Typisches. Und darüber hinaus gibt es noch 1000 andere Sachen. Ja. Es ist zum Beispiel auch, hochsensible Menschen sind oft sehr kreativ. Das ist aber zum Beispiel was, wo ich mal dachte, ach, ich bin noch nicht kreativ, ich kann überhaupt nicht malen. So. Aber diese Kreativität kann sich auch ganz anders äußern. Ich bin zum Beispiel tänzerisch sehr begabt, habe das aber nie mit dieser Kreativität in Verbindung gebracht und bin zum Beispiel auch super begabt zum Thema Lösungsfindung. Also auch verschiedene Möglichkeiten sehen. Das ist auch oft eine Stärke, die hochsensible Menschen haben, die gar nicht so, nicht so wahrgenommen wird, zum Beispiel.
Genau, das läuft teilweise so subtil ab, dass man das selbst gar nicht so als besonders wahrnimmt. Ja. Das war bei mir also ganz ausgeprägt, ist da das Empathievermögen. Das ist natürlich in meinem Beruf jetzt ja sowohl gut als auch manchmal sehr belastend, ja, weil man muss natürlich auch schlimme Diagnosen mitteilen. Aber auf der anderen Seite kann ich mich als Mann natürlich trotzdem in das andere Geschlecht wahnsinnig gut hineinversetzen. Und diese unglaubliche Empathie, die habe ich früher schon gemerkt, dass ich immer gesagt habe, oh, ich habe gute Menschenkenntnis. So war das für mich immer. Dabei ist es einfach wirklich ein Chemie-Merken, ein Schwingungen-Merken, also wirklich Gruppendynamiken erkennen, obwohl ich die Menschen vielleicht gar nicht kenne. Das ist manchmal sehr vorteilhaft bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, wenn ich eine neue Mitarbeiterin oder so einstellen möchte, dann habe ich da immer sehr gutes Feeling, so gutes Bauchgefühl, ob das passt oder eben nicht. Bei mir ist auch ganz ausgeprägt das Akustische. Also das ist für mich, ich vergleiche das immer oder ich versuche das immer so zu beschreiben, weil das ist ja für viele gar nicht vorstellbar, wie es uns damit geht. Wir kennen alle die Kopfhörer, die Noise Cancelling haben, also diese In-Ear oder Earpods, die wirklich akustische Signale einfach rausfiltern. Man hat die Dinger drin, schaltet Noise Cancelling an und hört dann nur noch so 30%. Und wenn man dann in den Supermarkt reingeht und nur noch diese 30% hört und die Teile dann mal ausmacht, dann prasselt so eine Minute lang dieses ganze akustische Feuerwerk auf einen ein. Und ungefähr so nehme ich das immer wahr. Also Einkaufen, das Einfachste der Welt, ist für mich wirklich Horror, muss ich echt sagen. Da sträube ich mich. Ich habe da immer die Kopfhörer drin mit dem Noise Cancelling. Das ist so der erste kleine Lifehack, den ich mir beigebracht habe. Oder wenn ich durch die Stadt laufe. Ich höre also alles, so ein bisschen. Ich kriege mit, was Frau Müller und Frau Meier nebenan sagen. Ich höre das Geschrei vom Kind, das Geplätschere vom Brunnen. Die subtilsten Geräusche, die kommen einfach im Gehirn an. Und das ist auch ein Beruf, wo man sehr viel empathisch arbeitet, sehr zehrend. Also ich bin am Ende des Tages, ist der Akku leer. Ich bin dann platt. Mein Gehirn ist einfach nur noch Staub, weil das einfach für mich so Hochleistung ist oder für mein Gehirn so Hochleistung ist, dass ich abends, wenn ich dann nach Hause komme, echt geschafft bin, obwohl es eigentlich nur im Praxisalltag ist, wo auch mal nichts Besonderes passieren muss. Aber das sind so Aspekte, wo man auch dran denken muss. Das kann sehr, sehr anstrengend sein. Und da kommen wir gerade mal zu einem wichtigen Punkt. Wir sprechen immer sehr über uns selber, die Hochsensiblen, aber wie geht es denn auch dem Umfeld, also der Partnerin? Meine Frau kann ein Lied von singen, die weiß mittlerweile so gut darüber Bescheid und versucht mir Inseln zu bauen, versucht mir meine Freiheiten zu lassen, meine Ruhe zu lassen. Aber es ist natürlich auch unglaublich belastend für die Angehörigen. Wie sollen die damit umgehen? Oder mein Papa, der das jetzt weiß von mir, sollen die mich jetzt schief angucken, meiden? Oder wie? Was hat man für Tipps für Angehörige, die mit Hochsensiblen zu tun haben?
Also es ist ja, das vielleicht noch ganz kurz aufgegriffen, es ist ja oft diese, dieser komische Zusammenhang zwischen, man ist wahnsinnig empathisch und dadurch eben auch unglaublich begabt in diesen Berufen. Es sind ja auch wahnsinnig viele LehrerInnen oder Menschen, die eben einfach im Sozialbereich arbeiten, hochsensibel, wo sie unglaublich gut ihre Stärken ausspielen können, aber wo es eben auf der anderen Seite auch wahnsinnig belastend ist. Also da habe ich ganz viele Menschen, die ich begleite. Das vielleicht nur so am Rande. Das ist also auch was sehr Typisches, diese Berufswahl, sage ich mal. Genau, aber für das Umfeld ist es auch eine Herausforderung. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben uns in der Familie, ich habe zwei Kinder, auch ziemlich hälftig aufgeteilt. Das heißt, ich und mein großer Sohn, wir sind definitiv hochsensibel. Der Kleine und mein Mann eher nicht. Also ich würde sagen, gar nicht, aber auf jeden Fall sehr viel weniger als die anderen beiden, sag ich mal. Und das ist eine Herausforderung, auch alleine im Familienalltag, ne, das irgendwie in Balance zu bringen, auch immer beide Seiten zu sehen. Ich bin nicht so ein Freund davon, von hochsensible Menschen in Watte packen und sagen, oh Gott, nein, jetzt müssen wir alles ganz, also auch für Eltern, ne, wo sie, wenn sie vielleicht merken, ah, okay, mit meinem Kind, ja, das könnte irgendwie hinkommen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich würde definitiv davon abraten, das Kind jetzt total in Watte zu packen und alles abzuhalten, weil Kinder oder wir alle müssen ja lernen, damit umzugehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können uns nicht abkapseln. Wir leben nicht in einer Glaskugel. Diese Reize sind einfach da. Es gibt auch diese nicht oder oft nicht besonders schönen Reaktionen darauf von Menschen, die davon nicht wissen, die nicht reflektiert sind, also aus vielleicht auch überhaupt gar nicht aus Böshaftigkeit, aber es gibt eben oft das, was du auch anfangs schon sagtest, komische Kommentare, was dann eben dazu führt, dass man denkt, oh Gott, was ist denn hier falsch mit mir? Und ich bin ja hier vom Mars und ich komme hier überhaupt gar nicht klar. Ich finde, das Allerwichtigste ist dieses Verständnis, dass man auch gerade Kindern zu verstehen gibt, okay, hey, ist überhaupt gar nichts falsch mit dir. Es ist alles gut, du bist genau gut so, wie du bist. Und ich verstehe dich. Ich glaube, das ist wirklich das, was am aller wichtigsten ist, auch wenn man das vielleicht nicht zu 100% nachvollziehen kann, weil wie auch. Wie hochsensible Menschen können ja auch nicht zu 100% nachvollziehen, wie es nicht hochsensible Menschen geht. Eben, ja. Also das ist mir ein großes Anliegen, da einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe zu schaffen, und zwar in beide Richtungen. Es geht nicht darum, immer die hochsensiblen Menschen zu schützen vor etwas oder auch, dass die hochsensiblen Menschen, das sehe ich auch oft, sich so zurückziehen auf so eine Opferrolle auch und denken, nein, und jetzt, ich kann das nicht, weil, sei es ganz schrecklich, sondern ich möchte auch beibringen, ein gewisses Verständnis für die nicht hochsensiblen Menschen, dass das eben einfach eine bessere Kommunikation geht. Und wenn das funktioniert, dann kann es eben auch gut im Alltag klappen. Also ein Verständnis, ein Rücken stärken, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Auch wenn man nicht zu 100% nachvollziehen kann, wie das ist. Das kann man ja auch so kommunizieren und sagen, hey, okay, für mich ist das jetzt gerade nicht anstrengend, ins Kaufhaus zu gehen und irgendwie einen Pullover zu kaufen. Ich merke aber, hey, boah, für dich ist es gerade richtig anstrengend, oder? Also da halt auch in die Kommunikation zu gehen und zu gucken, okay, und wie können wir das jetzt lösen? Kann ich den Pullover alleine aussuchen? Du gehst schon mal raus. Oder können wir wiederkommen, wenn es nicht ganz so voll ist? Oder. Also da ein Verständnis zu zeigen, eine gewisse Offenheit auch für vielleicht nicht ganz gewöhnliche Lösungswege. Also dieses, ja, so macht man das halt. Das ist eben einfach schwierig für hochsensible Menschen.
Die gute alte Erziehung, ja, genau.
Genau. Das möchte ich gerne anregen, dass das einfach mal beiseite geschoben wird und man einfach guckt, okay, was gibt diese Situation jetzt her? Was braucht mein Gegenüber in diesem Moment? Und wie kann ich dazu beitragen, dass das jetzt besser wird?
Und es darf auch mal einen Konflikt geben, ne? Also man kommt ja immer mal wieder an die Grenzen, beide Parteien. Und deswegen ist das auch völlig okay, wenn es mal kracht. Und man kann sich ja danach wiederfinden und sagen, okay, was hätten wir wie besser machen können oder wäre es überhaupt besser gegangen? Manchmal kommt man in eine Situation, da ist es dann halt so, da kommt man auch nicht raus. Und genau. was schön war, dass du die Opferrolle mal angesprochen hast, weil das habe ich auch gemerkt. Auf einmal wusste ich, was ich habe. Auf einmal konnte ich mich darin suhlen. So ging es mir am Anfang. Klar. Nee, kann ich nicht machen, weil ich bin ja hochsensibel. Nee, war ein super anstrengender Tag, weißt ja von mir, ne? Das ist ja sehr anstrengend für mich. Und da sich nicht eben in diesen Sumpf mit Selbstmitleid zu besuhlen, sondern da rauszugehen und sagen, hey, okay, ich habe das. Es ist nicht nur einschränkend, sondern es sind auch unglaublich viele positive Aspekte, die mich einfach, ja, ich bezeichne das teilweise als Superkraft. So kann man sich das ja auch fast vorstellen. Man Dinge sieht und erlebt und fühlt, die andere vielleicht nicht sehen, erleben und fühlen. Aber aus dieser Opferrolle muss man rauskommen. Also wir hier zu Hause, meine Frau ist da wirklich sehr bedacht, mich da in Schutz zu nehmen oder einmal pro Tag mir eine kleine Insel zu bauen, wo ich nur Zeit für mich habe. Das ist tatsächlich etwas, was ich unglaublich genieße, allein zu sein. Also jetzt nicht einsam, sondern einfach mal für mich allein zu sein. Und da reichen manchmal schon 20 Minuten. Und das finde ich persönlich immer unglaublich unfair, weil ich habe viel mehr Zeit für mich und viel mehr Ruhe als sie. Sie hat dann die beiden Kinder und muss mit denen, die zum Beispiel jetzt auch, ich nehme jetzt einen Podcast auf, was mir sehr viel Spaß macht, weil es ein Thema ist, über das ich sehr gerne reden möchte. Und sie nimmt jetzt die beiden Kinder. Also ich habe immer das Gefühl, ihr Unrecht zu tun oder dass ich ihr jetzt Zeit stehle, nur weil ich hochsensibel bin. Also diesen Konflikt in mir, der ist auch super schwierig zu handeln, muss ich sagen. Geht bestimmt auch vielen anderen Hochsensiblen so.
Absolut. Aber wie schön, dass das so klappt bei euch. Das ist nämlich nicht immer so. Also das ist super. Mein Mann kennt das natürlich, kann auch ein Lied davon singen natürlich. Und wenn der abends merkt, die Kinder sind im Bett, okay, der quatscht dann eben von seinem Tag, der hat ein großes Bedürfnis, der ist Lehrer, und dann von seinem Tag zu erzählen und merkt dann, okay, ich gehe erstmal in die Badewanne, du kommst erstmal runter und dann fangen wir vielleicht mal von vorne an. Das verstehe ich, dass man da auch vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, muss man aber auch nicht, aber klar, das ist das Fühlen und das Wissen sind zwei verschiedene Dinge, ne? Weil wir leisten eben andere Sachen an anderer Stelle, das ist auch in Ordnung.
Suchen sich Hochsensible eigentlich konträren Partner, Partnerinnen aus? Das habe ich mich gefragt, weil wir hier zu Hause sind komplett unterschiedlich. Und man fragt sich, wie kann das passen? Und für die Kinder zum Beispiel, ne, wenn da hochsensible Kinder sind, ist ja so ein konträrer Part super gut. Ne, weil der oder die macht dann was mit dem Kind, geht ins Schwimmbad, wo es laut ist, oder in den Zoo, was weiß ich. Und der hochsensible Partner oder Partnerin würde wahrscheinlich eher zu Hause puzzeln oder malen oder ruhige Dinge tun. Deswegen finde ich es immer ganz schön, dass der Gegenpart einfach so anders ist. Ist das so? Hast du das festgestellt jetzt mit deinen ganzen Kundinnen und Kunden?
Das ist eine schöne Frage. Habe ich noch nie so aktiv drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, ist das tatsächlich oft so. Ja. Also es ist auch oft ein Problem, ja, wo Menschen zu mir kommen und sagen, boah, mein Partner, meine Partnerin versteht mich überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das kommunizieren soll. Und da ist so auf einmal so eine totale Mauer. Ich bin so erleichtert, dass ich endlich einen Begriff dafür habe, dass ich endlich einen Anker habe, wo ich weiß, in Anführungsstrichen, was ist mit mir los. Und auf der anderen Seite baut es schnell auch eine Mauer auf zu anderen Menschen, die dann sagen, was ist das jetzt für ein Humbug und was ist denn das jetzt? Und ach Quatsch, ist ja total Banane. Das ist oft eine Herausforderung, aber natürlich auch nicht immer. Also es gibt auch sehr verständnisvolle PartnerInnen. Oft ist es auch ein Generationsproblem eher. Also ich sehe vielleicht fast eher ein Problem mit den jeweiligen Eltern dann oft. Ja. Weil das natürlich auch, also
oder auch Großeltern.
Oder Großeltern, genau. Ja. Das sind einfach Generationen, die vielleicht auch, also ziemlich sicher, oft gar keinen Raum hatten für auch so Persönlichkeitsentwicklungsthemen, weil da eben auch ganz andere Themen an der Tagesordnung waren und natürlich auch entsprechend anders geprägt wurden als wir. Es gibt aber natürlich auch total offene, ich habe auch gerade zum Beispiel eine Kundin, die ist Großmutter von einem hochsensiblen Kind und möchte das eben besser begleiten können. Das ist so schön.
Total.
Sie sagt auch einfach, sie hat überhaupt keine Ahnung, sie kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, aber sie möchte es nachvollziehen können.
Ach, schön. Ja.
Und das ist wahnsinnig schön.
Ja, das ist Jackpot, ne? Und das ist, glaube ich, auch deswegen, warum wir hier miteinander sprechen, dass man dieses Thema einfach auch ernst genug nimmt, um sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, was ist das, wie kann ich damit umgehen oder was empfinden diese Menschen, ohne sie eben auszugrenzen und auch zu akzeptieren. War früher ja ganz oft, wenn man als Jugendlicher beruflicher in irgendwelche Clubs oder Bars gehen sollte und man nach einer Stunde gesagt hat, mir reicht's, ich will jetzt nach Hause, war ja oft die Reaktion, oh, nee, bleib mal hier und was ist denn das, ja, in der ersten Stunde hier. Und man selbst ist dann natürlich da geblieben aus Gruppenzwang oder was weiß ich, dieser Gruppendynamik, und hat sich damit keinen Gefallen getan, weil man dann am spätabends völlig platt war. Aber da einfach zu sagen, okay, geh, ist doch kein Problem. Ne? Einfach dieses respektvolle Umgehen mit den Bedürfnissen anderer Menschen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt auch schon in jüngeren Jahren und dann natürlich auch mit den eigenen Kindern oder eben den Enkelkindern, dass wenn das eine Kind kein Geburtstagskränzchen haben möchte von 20 Leuten, die vor einem stehen und man sitzt da wie ein kleiner Drops, dass man es einfach respektiert und eben nicht Happy Birthday singt in voller Kapelle, sondern eben was anderes macht oder eben das respektiert, dass man das nicht möchte. Ja, so kleine Anekdoten aus dem Alltag, sage ich mal,
ja,
wo man jeden Tag mit konfrontiert wird. Das ist, vergeht ja kein Tag, wo man nicht so ein bisschen mit sich kämpft, und das ist jetzt negativ konnotiert, und deswegen wollen wir jetzt mal zu den positiven Dingen kommen. Was kann denn Hochsensibilität auch alles? So ein bisschen haben wir es schon rausgehört, aber wo siehst du die Stärken oder die einfach, ja, diese Superkräfte?
Also dieses tief empathisch sein, ne? Das ist, finde ich, die absolute Kernkompetenz von hochsensiblen und hochsensitiven Menschen, sich in andere Menschen hineinzufühlen, auch zu spüren, was ist da vielleicht auch gerade an Bedürfnissen da, die Menschen vielleicht gar nicht selber so wahrnehmen. Da muss man oft aufpassen, dass man nicht übergriffig wird. Ne? Das ist auch nicht so ganz einfach, das dann gezielt auch einzusetzen. Aber das ist grundsätzlich erstmal eine wahnsinnige Stärke natürlich. Ne? Auch dieses Feinfühlige für sich selber auch. Wenn man lernt, das wirklich gut einzusetzen, kann man unglaublich gut für sich sorgen. Man kann unglaublich gut seine Akkus aufladen, um dann eben auch für andere gut da sein zu können, andere gut begleiten zu können. Das sind wahnsinnig schöne Dinge, die am Anfang oft als total negativ konnotiert werden. Also nur, also es gibt ja immer zwei Seiten von Eigenschaften. Es gibt immer die positive in dem positiven Kontext und die negative in dem negativen Kontext. Und ich versuche mal dazu zu animieren, das von der positiven Seite zu sehen, auch wenn es natürlich auch eine negative Seite gibt, die kann man auch nicht wegreden, ne? Wenn man tief empathisch ist. Ich zum Beispiel kann kein Krimi im Fernsehen gucken, ich drehe durch, geht nicht. Also,
oder Nachrichten, ne? Die aktuelle politische Lage.
Nachrichten, null, also gar überhaupt nicht, es macht mich fertig.
Es gibt Menschen, die dann 3 Tage nicht schlafen können, ja.
Ja, ich bin voll dabei.
Also auch wenn da jemand sagt, ich möchte es einfach nicht hören, lass mich mit den Nachrichten in Ruhe, ich mache auch morgens das Radio nicht an, einfach respektieren und nicht blöd angucken.
Ja, aber da ist halt wirklich diese gesellschaftliche Konnotation einfach so stark von, das ist doch total ungebildet, das musst du doch wissen.
Ja.
Ne? Also da ist noch viel zu tun und ich hoffe, dass ich auch ein bisschen dazu beitragen kann, dass sich das ändert. Da einfach ein Gespür für zu bekommen, okay, was brauche ich, was und das eben auch umzusetzen. Also dieses Gespür ist oft schon da, aber dieses sich trauen, es dann auch zu machen, das fehlt oft. Einfach.
Ich kriege das jetzt viel mit Kindern zu Hause, wenn ich auch in so einer Riesengruppendynamik merke, wie die Bedürfnisse meiner Kinder sind. Also die sind 3-4 Meter entfernt. Ich merke aber, dass sie sich unwohl fühlen. Also dieses Gespür dafür zu haben und die dann in Schutz zu nehmen und sagen, komm, wir gehen mal kurz auf Klo. Also Toiletten sind, also für mich persönlich sind Toiletten der beste Ort der Welt. Ja, wie oft ich einfach sage zu meiner Frau, ich gehe mal aufs Klo, und sie weiß schon Bescheid, dass ich da nichts mache, außer nur auf der Kloschüssel zu sitzen, angezogen und mal kurz durchzuatmen. Ne? Ja. Also Toiletten abschließen, ein Raum für sich, super gut, herrlich.
Auf jeden Fall.
Verstehen nur hochsensible Menschen.
Absolut, oder sich einen Hund zu schnappen und sagen, ich gehe mal schnell um den Block.
Spazieren gehen. Ne?
Ich
gehe jetzt spazieren, wie so ein 80-Jähriger, aber es ist einfach total schön, oder joggen gehen ist für mich auch einfach so kleine Inseln. Ich möchte dich auch noch mal ein bisschen überfahren mit einem Projektchen, was ich mir gerade überlegt habe, weil ich mal kurz so einen klassischen Tag von mir durchgehen möchte und du musst mich coachen. Du musst mir einfach mal sagen, was könnte ich tun, um abends nicht so platt zu sein. Und das habe ich mir gerade ausgedacht, weil es geht bei mir um meinen Schlado, das ist der schöne lange Donnerstag. Den Donnerstag arbeite ich sehr lang. Ich fahre also hier morgens um 6.30 Uhr an die Arbeit, arbeite dann bis zur Mittagspause. In der Mittagspause operiere ich.
Wow, okay.
Und nach den OPs geht es mit der Sprechstunde weiter. Und dann komme ich so um 17.30 Uhr aus der Praxis raus, fahre nach Hause. Hier gibt es 2 Optionen. Entweder ich mache gar keine Musik an und nichts und bin einfach nur ruhig. Oder, ist auch lustig, ich höre volle Lotte-Musik ganz laut, als ob ich mich nochmal komplett überreizen und leer machen möchte. Dann komme ich nach Hause und ich freue mich sehr auf meine Familie, aber das ist natürlich dann, wenn Papa nach Hause kommt, Action. Das heißt, ich habe wirklich von morgens 5:30 bis abends 21 Uhr Dauerstress in meinem Hirn. Und ich weiß nicht, wie ich mir da helfen soll an so einem Tag. Ich finde keine Insel, ich krieg's einfach nicht hin. Das ist wahrscheinlich der größte Faktor, ist wahrscheinlich der Zeitfaktor, ne? Dass ich doch zusehen muss, dass ich mir irgendwo eine halbe Stunde einbaue.
Also, ja, an dem Tag selber unbedingt, wo es eben, also vielleicht, wenn eine halbe Stunde am Stück schwierig ist, hier mal 5 Minuten, da mal 10 Minuten aufs Klo geht.
Ja.
Oder, weiß ich nicht, immer wenn du dir einen Tee machst oder sowas zwischendurch oder so, und wenn du eine kleine Mini-Pause hast, dann vielleicht auch nochmal kurz die Augen zuzumachen, so einen kurzen Self-Check-In zu machen, kleinen Body-Scan, einmal von oben bis unten, die Füße auf dem Boden spüren, gerne auch die Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, dass man wirklich diese Erdung auch hat, weil das ist was, was hochsensible Menschen oft schnell verlieren, weil die Antennen eben so nach außen gerichtet sind und man immer permanent im Außen ist und dann verliert man schnell den Kontakt zu sich. Deswegen ist Sport zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig, auch für Kinder zum Beispiel, weil die das noch viel schneller verlieren als Erwachsene. Also so kleine Mini-Inseln zu schaffen, wo du selber den Kontakt zu dir wiederherstellen kannst, über so ganz einfache Sachen wie Füße auf dem Boden spüren, Bodyscan einmal kurz checken, okay, was brauche ich jetzt gerade? Kann ich mir das in diesem Moment erfüllen, dieses Bedürfnis, oder ist das gerade schwierig? Und wenn es schwierig ist, wann kann ich mir das ermöglichen? Geht es vielleicht eine Stunde später oder so, dass ich mal 5 Minuten rausgehe zum Beispiel oder sowas?
Mhm.
Ich glaube aber, der wichtigere Schlüssel ist nicht an dem Tag selber, sondern an den Tagen davor.
Mhm.
Das wirklich die Woche so aufzustellen, dass du weißt, du hast noch genug Energie am Donnerstag.
Ja.
Ich glaube, das ist der größere Hebel. Um wirklich das im großen Ganzen zu sehen und nicht nur diesen Mikrokosmos Donnerstag, sondern wirklich vorher, vielleicht kannst du dir am Mittwoch ein Sportdate irgendwie ausmachen, dass du weißt, okay, da Mittwochabend gehe ich zum Sport zum Beispiel, oder Mittwoch machen wir es ein bisschen ruhiger, das ist die Praxis ja auch zu, Mittwochnachmittag.
Genau.
Dass du da vielleicht einfach dir so Inseln schaffst, wo du da nochmal richtig die Akkus voll machst, wie so Marathonläufer, die vorher nochmal richtig viel Nudeln essen.
Sozusagen. Die Nudeln, ja.
Dass du weißt, okay, ich bereite mich vor für diesen Tag, und nicht nur vorbereiten, sondern auch nachbereiten. Dass du dir überlegst, okay, was mache ich am Donnerstag um 22 Uhr? Oft ist es so, dass wir so dieses Bedürfnis haben, okay, ich fahre jetzt von 100 auf 0 zurück, weil ich bin so fertig und so K.O. Und das funktioniert aber ganz oft nicht, weil das einfach zu krass ist. Sondern dann vielleicht lieber zu sagen, okay, und ich weiß, ich will nach Hause, aber vielleicht gehe ich jetzt, dass ich das Auto nochmal stehen, oder ich steige eine Station vorher aus oder so und laufe nach Hause. Einfach um dieses langsame Runterfahren hinzubekommen, um eben dann ja auch noch zu Hause da sein zu können. Ne? Das ist auch so eine Tendenz von uns, dass wir immer so viel im Erwerbsarbeitsalltag sozusagen raushauen, dass dann im privaten Alltag eben gar nicht mehr so viel Kraft da ist am Nachmittag. Und das ist auch schade.
Ja, genau. Und das will ich auf keinen Fall zulassen. Also wenn ich nach Hause komme, gebe ich 100% für meine Kinder. Merke dann natürlich, dass dann irgendwann wirklich Sense ist. Wenn die ins Bett gehen, dann würde ich am liebsten liegen bleiben. Lustigerweise, ich muss total schmunzeln, hat meine Frau letzte Woche auch gesagt, mach das auch so, stell dein Auto einfach die Straße weiter ab und lauf nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten im Kreis und komm dann erst rein. Und ich dachte, das ist total lächerlich, das Ding, wenn ja auch die Nachbarn von mir, wenn ich da mein Auto in der falschen Straße abstelle und dann da rumlaufe wie so ein dementer Opi. Aber wenn du das jetzt auch sagst, muss ich das vielleicht mal angehen.
Mal.
Aber super Tipps auf jeden Fall. Vielen Dank. Auch vor allen Dingen, ich bin so fixiert auf diesen Donnerstag, dass es mir da schlecht geht, dass ich den Tag vorher und nachher auch total vergesse. Ich bin eigentlich mittwochs schon mit dem Gedanken beim Donnerstag, dass es anstrengend wird. Wie viele OPs habe ich? Oh nein, so viele. Also habe ich ja gar keine Pause. Und da bin ich schon in so einer Negativspirale drin, die mich dann auch zu Hause runterzieht. Und meine Frau sagt dann auch schon, du bist jetzt schon schlecht drauf, wegen etwas, was in der Zukunft liegt.
Ja.
Das ist doch total schade. Und ich denke, ja, du hast total recht, aber ich komme da nicht raus aus der Nummer. Aber das werde ich mir jetzt hinter die Löffel schreiben, dass ich das mit Mittwoch versuche, da den Akku aufzuladen und Freitag vor allen Dingen auch ihn wieder aufzuladen und den Donnerstag doch vielleicht doch mal spazieren gehe, die letzten 5 Minuten durch die Straßen.
Genau.
Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde hier geredet, was unglaublich bereichernd jetzt für mich schon war. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz auf die Kinder schwenken. Du hast schon erwähnt, dein einer Sohn ist wohl auch hochsensibel. Hast du festgestellt, dass da eine erbliche Komponente ist, oder weiß man das?
Das ist oft der Fall, ja. Es gibt ja leider noch nicht so wahnsinnig viel Forschung spezifisch zu Hochsensibilität, aber es wird sehr stark vermutet, dass das auch vererbt werden kann. Das ist ja einfach ein Wesenszug, ne? Wie wir am Anfang ja schon gesagt haben. Und ja, das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach von mir übergegangen ist.
Ja, ich habe meinem Papa dann auch mal so einen Test oder einen Check geschickt und er meinte, ja, so ein bisschen erkennt er sich dann doch wieder. Und ich meine, ja, Papa, ich glaube nämlich jetzt vielleicht nicht in der Ausprägung, wie ich es habe, aber genau, so ein paar Züge hast du da auch schon. Wie verhalten sich solche Kinder? Also wie würdest du bei einer 3-4-jährigen oder einem 3-4-jährigen Jungen vielleicht feststellen, ach, es könnte in die Richtung gehen oder ab wann könnte man das schon so ein bisschen sehen oder rauskristallisieren?
Also es ist wirklich schwierig, selbst ich wusste das, als mein erstes Kind geboren wurde, wusste ich von Hochsensibilität. Ich wusste, ah, okay, das betrifft mich, das, okay, das, da kann ich mich mit identifizieren, da macht ganz viel Sinn, auch in der Rückschau, macht auf einmal mein Leben auch total Sinn. Und dann hat uns dieses Kind am Anfang sehr, 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 sehr gefordert. Es hat quasi 15 Monate im Grunde durchgebrüllt. Und es wurde uns dann nochmal, oder mir insbesondere nochmal sehr aufs Butterbrot geschmiert, dass ich mich dringend mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Und das hat sich im Grunde da schon gezeigt, schon als Baby. Und ich habe das bloß aber einfach falsch interpretiert. Ich dachte wirklich, weil ich auch so in diesem Strudel war, dieses Kind ist so ein Haut-drauf-Kind und oh Gott, was ist hier los sozusagen. Und das Gegenteil ist der Fall. Dieses Kind ist einfach sehr schnell überreizt. Und das habe ich einfach nicht verstanden, obwohl ich selber so bin. Das fand ich ganz, ganz erstaunlich, dass ich das nicht geschafft habe, diese Transferleistungen zu bekommen. Da hatte ich auch eine Zeit lang dran zu knabbern, muss ich zugeben. Aber wir haben es ja gedreht bekommen. Und ja, also dieses, wenn man das Gefühl hat, Kinder sind schnell überreizt, Kinder sind oft auch dieses himmelhoch zu Tode betrübt, das ist auch was, was oft typisch ist, in einem Moment sehr, sehr, sehr fröhlich, in einem Moment dann aber auch super traurig sein. Also diese Intensität der Gefühle ist auch etwas, was typisch ist, nicht unbedingt nur darauf gezogen, aber das kann ein Moment sein. Ein ganz typischer Moment ist zum Beispiel, wenn die Kinder aus der Kita kommen. Man holt sie ab in der Kita oder in der Schule und alle sagen, oh, war super, war ein prima Tag, alles easy, alles gut. Man kommt nach Hause, die Tür geht zu, es geht nichts mehr, gar nichts mehr. Das ist etwas, was sehr, 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 sehr typisch ist. Also wenn der sichere Hafen erreicht ist, wenn die Kinder merken, okay, jetzt muss ich mich nicht mehr in Anführungsstrichen zusammenreißen, jetzt muss ich nicht mehr das alles aushalten, die empfinden das vielleicht gar nicht so krass ne, in diesen Momenten, aber da brechen sozusagen alle Dämme und sie können einfach nicht mehr. Ne? Es ist wie so ein Fass, was voll ist und dann kommt der Tropfen und bringt es zum Überlaufen.
Sind auch sehr vorsichtige Kinder, meine ich. Ne? Die probieren jetzt nicht alles hautdraufmäßig aus. Jedenfalls hatte ich es mal so gelesen.
Da ja, das kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Also es gibt ja auch, Hochsensibilität heißt ja nicht unbedingt auch introvertiert sein. Es gibt auch extrovertierte, hochsensible Menschen. Das ist ungefähr 70-30 aufgeteilt. Also schätzt man ungefähr. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich bin zum Beispiel eher introvertiert, mein Kind eher extrovertiert oder hat auch beide Seiten so ein bisschen. Das, also da kann man nicht von ausgehen, wenn ein Kind sehr extrovertiert ist, kann man nicht sagen, das ist nicht hochsensibel. Das hat nichts miteinander zu tun. Insofern bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Wenn man merkt, okay, die Kinder ziehen sich öfter mal zurück, also bauen sich ihre eigenen Inseln, was ja wahnsinnig gut ist, was eine total tolle Kompetenz ist, die ihnen aber oft schnell abtrainiert wird, weil man vielleicht als Mensch, der davon noch nicht gehört hat, denkt, oh Gott, das Kind vereinsamt und das muss doch mal mit Freunden spielen oder, ne? Also das könnten auch so Merkmale sein. Das Kind zieht sich öfter zurück, puzzelt vor sich hin, malt irgendwas. Die Tür geht erstmal zu, wenn es aus der Schule kommt und muss erstmal klarkommen. Zum Beispiel, ich bin zum Beispiel auch jahrelang nach Hause gekommen, habe erstmal alle Türen zugeschmissen, habe Klavier gespielt, weil das meine Selbstregulationstechnik in dem Moment war, ohne dass ich wusste, dass das eine Selbstregulationstechnik ist. Also Kinder sind oft still und zurückgezogen, aber es muss nicht sein.
Ich glaube, man darf auch nicht überinterpretieren, also jetzt nicht jeden Charakterzug vom Kind auf die goldene Waage legen, sondern einfach ein bisschen bewusster beobachten, wie reagiert ein Kind bei großen Veranstaltungen, wie kommt es von der Kita oder von der Schule nach Hause, dass man einfach so ein bisschen sensibel ist für die Charakterzüge der Kinder. Das ist jetzt, hat noch nicht mal so viel mit Hochsensibilität, ja, nein zu tun, sondern einfach, weil das ja ein Grundbedürfnis sein sollte, dass die Kinder wahrgenommen werden und dass sie begleitet werden in ihren Gefühlen. Das ist also enorm wichtig. Und wenn du dir vorstellst, okay, mein Kind könnte es sein, ja, dann ist das aber auch nichts Schlimmes, sondern dann, ja, musst du es einfach darin bestärken oder das sehen, was da gerade passiert, und auch das Kind eben in Schutz nehmen, wenn es Hilfe bräuchte. Und es ist kein ADHS, das höre ich auch mal ganz oft. Das Kind, das wirkt ja wie ADHS oder wie ein traumatisiertes Kind. Das sind Abgrenzungen, die wichtig sind. Das ist auch ganz wichtig, dass man Diagnosen ausschließt, bevor man auch das Thema Hochsensibilität so mehr in den Fokus rückt. Das ist natürlich wichtig, ADHS etc. auszuschließen. Aber es ist keineswegs das Gleiche. Das höre ich ganz oft, ja, das ist ja dasselbe wie ADHS, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Genau. Kinder mit ADHS können sich nicht auf eine Sache fixieren, lange Zeit, ganz schwer auf jeden Fall. Und Kinder mit einer Hochsensibilität, du hast schon gesagt, können auch eine Stunde lang in ihrem Räumchen puzzeln. Das ist also, auch wenn es ähnliche Aspekte manchmal gibt, doch was ganz, ganz Unterschiedliches. Gehst du damit d'accord?
Du warst leider gerade unterbrochen, deswegen habe ich deine Frage nicht verstanden.
Nee, ist alles gut. Du musst nur nicken und ja sagen.
Okay, alles klar, habe ich verstanden. Geh damit d'accord.
Gut, sehr schön. Gut, fällt dir noch irgendwas ganz Wichtiges ein, was wir vergessen haben?
100 Sachen natürlich.
Ja, aber definitiv.
Aber ich glaube, das Allerwichtigste, um überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen, für das Thema, sich da vielleicht auch einfach wiederzufinden oder eben auch nicht wiederzufinden. Ich glaube, dafür haben wir ganz gut das Thema umrissen. Und wen das weiter interessiert, da gibt es natürlich viel Literatur auch zu. Wobei so arg viel auch gar nicht, aber es gibt einiges, wo man sich einfach ja noch ein bisschen genauer mit auseinandersetzen kann. Auch das.
Zum Beispiel auf deiner Website?
Auf meiner Website natürlich auch.
ninaprach.de.
Genau.
Oder auf deinem Instagram-Kanal.
Richtig.
ninaprach.hsp.coaching.
Richtig, genau.
Sehen wir es als Stärke, weniger als Schwäche.
Absolut.
Ich bin auf jeden Fall extrem fasziniert und begeistert, da tagtäglich mit konfrontiert zu werden, auch wenn es mich manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt, weil man ist ja reflektiert genug, dass man merkt, was, ich möchte jetzt einfach gerade raus, aber es geht nicht. Also ich stecke da jetzt gerade so drin und ich bin so überreizt und wo ist das Ventil? Das ist also wirklich faszinierend, dass man das sich selbst dessen jetzt bewusst ist. Natürlich die ganze Kindheit auch nochmal ganz neu beleuchtet, die man so durchlebt hat. Auch nochmal Erziehung in Frage stellt, der eigenen Eltern, die es aber natürlich auch nicht besser wussten. Also wird nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht, was man dann selbst auch verarbeiten muss. Und da bin ich jetzt dran. Du weißt es schon ein bisschen länger von dir, ich seit 4 Jahren. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre damit zu tun haben und mich damit beschäftigen. Bin gespannt, bin froh, dass es mehr Präsenz bekommt, auch auf den sozialen Medien und auch in Podcasts. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, Nina, dass du heute da warst.
Ich danke dir.
Ich überlege jetzt schon, eine zweite Folge zu machen, werde dann auf dich zukommen.
Super gerne, jederzeit. Es gibt noch sehr, sehr viel zu sagen, ja.
Und ich glaube, jetzt kommen ganz viele Fragen, die jetzt da irgendwie dann in Kommentaren oder auf Instagram ranrauschen, was wir noch nicht besprochen haben. Aber schreibt uns die gerne, entweder mir oder der Nina.
Super gerne.
Und genau, da können wir uns gerne nochmal zusammensetzen, wenn es gewollt ist.
Cool.
Dann wünsche ich allen, vor allem dir, einen wunderschönen Tag.
Danke dir
und
auch.
Und man hört sich.
Genau. Bis bald. Mach's gut.
Ciao.